SRF 3.
Weitermachen. Italiens Regierungschef Letta erhält das Vertrauen, Widersacher Berlusconi eine Ohrfeige. Durchhalten. Der britische Premier Cameron ruft seine Konservativen zum Weitermachen auf. Zerstören. Die Chemiewaffenexperten in Syrien arbeiten unter lebensgefährlichen Bedingungen. Das Wetter über dem Flachland, Hochnebel in den Bergen, etwas Sonne bei 15 bis 20 Grad. Am Mikrofon ist Karin Britsch.
Stanotte non ho dormito perché avevo la percezione che oggi sarebbe stata una giornata probabilmente dai risvolti storici, per certi versi drammatici, comunque importanti nella storia della nostra democrazia.
Er habe letzte Nacht schlecht geschlafen vor diesem historischen Tag für Italien, sagte Ministerpräsident Letta. Und tatsächlich, es war ein Auf und Ab heute. Am Schluss war die Sache dann eindeutig. Ministerpräsident Letta hat das Vertrauen erhalten. Seine Koalitionsregierung von linken Demokraten und Konservativen kann weitermachen. Rino Curti schaut zurück auf einen turbulenten Tag.
Mit dieser Kehrtwende haben wohl nur die wenigsten gerechnet im Land. Denn Silvio Berlusconi hatte bis zur Mittagszeit noch die Auflösung des Parlaments gefordert und Neuwahlen. Und dann überraschte er alle. Seine Partei werde die Regierung Letta weiter unterstützen, zum Wohle Italiens, erklärte Berlusconi im Senat.
Il fatto che l'Italia ha bisogno di un governo che possa produrre quelle riforme strutturali e istituzionali.
Um das Land vorwärts zu bringen, politisch und wirtschaftlich, braucht Italien jetzt eine stabile Regierung. Er habe Ministerpräsident Letta zugehört und könne dem vorgeschlagenen Weg nur zustimmen, erklärte Berlusconi. Letta hatte am Vormittag im Senat die Vertrauensfrage gestellt und allen klargemacht, Italien sei derzeit zu angeschlagen, um sich eine neue Regierungskrise leisten zu können. Neuwahlen, wie von Silvio Berlusconi gefordert, brächten auch keine Lösung, denn mit dem jetzigen Wahlsystem gäbe es auch bei Neuwahlen keine klaren politischen Verhältnisse im Land.
Letta kann weitermachen, Berlusconi hat eine regelrechte Kehrtwende hingelegt. Frage jetzt an unseren Korrespondenten in Rom, Massimo Agostinis. War dieses Umschwenken Berlusconis einfach eine Verzweiflungstat?
Ja, das war so. Das war es, weil er hat festgestellt, dass er einfach seine Leute doch nicht auf seine Seite ziehen kann. Und um den Bruch innerhalb seiner Partei etwas zu kaschieren, ist er einfach eingeschwenkt und unterstützt Letta, damit rein numerisch seine Partei kompakt dasteht.
Heißt das aber auch, dass eine Abspaltung innerhalb der Berlusconi-Partei möglich oder sogar wahrscheinlich ist?
Man geht allgemein davon aus, schon heute Abend wollen die Meuterer, nennen wir sie einmal so, einen Namen wählen. Sie wollen auch abmachen, wie es weitergeht. Wenn das gut geht, dann könnte daraus tatsächlich eine Partei entstehen, eine neue, moderate Partei. Allerdings wird das nicht von heute auf morgen passieren, sondern seine Zeit brauchen.
Wer sind denn diese Senatoren, die heute gemeutert haben?
Das sind Leute, die nicht alle besonders appetitlich sind, zwingend. Da gibt es einen Ex-Gouverneur der Lombardei, der ist angeklagt wegen Korruption. Da gibt es einen, der war bei der Geheimloge P2. Da gibt es einen weiteren Unterstaatssekretär, der häufig auffällt mit homophoben Äußerungen. Und selbst gegen Angelino Alfano, also den Anführer der Meuterer, gibt es Verdachtsmomente, er sei ein bisschen zu nahe bei der Mafia. Also alles in allem ist das jetzt nicht einfach eine Gruppierung der Guten und der Netten.
Berlusconi sagte heute, er wolle Lettas Reformen jetzt stützen. Massimo Agostinis, wie stabil sitzt denn diese Regierung Letta nun im Sattel?
Sie sitzt stabiler im Sattel als noch gestern, weil Berlusconi hat so klar verloren, dass er diese Regierung weniger bedrohen kann als noch vorgestern. Man geht allgemein davon aus, dass es Letta sogar bis ins Jahre 2015 schaffen könnte, auch deshalb, weil nächstes Jahr Italien die EU-Ratspräsidentschaft für 6 Monate übernimmt. Da ist quasi wie Friede im Lande, wird da verfügt, damit die Regierung nicht stürzt. Also das ist eine Art Garantie.
Die Einschätzung von Massimo Agostinis in Rom. Das Megatransparent im Fußballstadion.
Ich ziehe den Hut, das war kampagnentechnisch sicher eine Messlatte für viele andere Organisationen.
Und plötzlich reden wieder alle über Greenpeace. Gleich nach Pascal Schmitz, er hat die Nachrichten.
In Großbritannien haben die regierenden Konservativen ihren Parteitag abgeschlossen.
mit einer scharfen Abgrenzung zur linken Opposition der Labour. Unter der Labour-Regierung sei Großbritannien das Land der Verzweiflung gewesen. Unter den Konservativen sei es das Land der Hoffnung geworden, sagte Premierminister David Cameron in seiner Schlussrede. Er verwies zudem darauf, dass die Wirtschaft wieder wachse. Die Europäische Zentralbank EZB hält den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von 0,5%. Das hat der EZB-Rat bei seiner Sitzung in Paris beschlossen, wie die Notenbank mitteilt. In Frankreich hat Präsident Hollande Stellung genommen zum Streit mit der EU um Roma aus Rumänien und Bulgarien. Dabei versicherte er, Frankreich respektiere die Roma und wolle sie in die französische Gesellschaft eingliedern. Vorausgesetzt, Möglichkeit und Wille seien vorhanden. Gleichzeitig forderte Hollande seine Regierungsmitglieder auf, die Auseinandersetzung zu beenden. In den letzten Tagen hatte es gleich an mehreren Fronten Streit gegeben in der Roma-Frage. Zum einen kritisierte die EU den französischen Innenminister Valls, der daran gezweifelt hatte, dass sich die Roma integrieren wollten. Zum anderen erntete Valls für seine Worte auch Kritik innerhalb der Regierung. Das Schweizer Telekom-Unternehmen UPC Cablecom kommt wegen seiner Werbung unter Beschuss. Die Schweizerische Lauterkeitskommission bezeichnet den Slogan «Schneller surfen als mit dem schnellsten Swisscom DSL» als sachlich falsch. Damit hat sie eine Beschwerde der Swisscom gutgeheißen. Eigene Leistungen dürften nicht so mit der Konkurrenz verglichen werden. Denn der Begriff DSL bezeichne nicht primär ein bestimmtes Produkt, sondern sei ein Standard für die Datenübertragung. Die Lauterkeitskommission ist das Selbstkontrollorgan der Werbebranche. Ihre Entscheide sind nicht verbindlich. Der FC Basel hat am Nachmittag Stellung bezogen zur gestrigen Aktion von Greenpeace. Beim Champions-League-Spiel gegen Schalke hatten Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace ein Transparent entrollt. Wie die Aktivisten auf das Dach kamen, sei immer noch unklar, sagte Lucia Schibli, Sicherheitsverantwortlicher des FC Basel. Die Stadionbetreiberin Basel United hat Anzeige erstattet gegen Greenpeace wegen Hausfriedensbruch. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.955 Punkten, minus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.075 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 22,54 gehandelt, der Dollar zu 90,18 €.
Info 3 Abend.
Ein Transparent und ein Team von professionellen Kletterern. So hat es Greenpeace gestern Nacht in Basel zuerst aufs Dach des Fußballstadions und von dort in die ganze Welt geschafft mit ihrem Protest gegen Ölbohrungen in der Arktis. Es sind alte Protestrezepte, doch Greenpeace hat sie nötig. Dominik Meyer.
Im Stadion ernteten sie Pfiffe, die Greenpeace-Aktivisten. Vom Kampagnenexperten Daniel Graf aber gibt's Applaus.
Ich ziehe den Hut, das war kampagnentechnisch sicher eine Messlatte für viele andere Organisationen.
Graf und seine Agentur beraten Hilfswerke und Umweltorganisationen. Für Greenpeace komme die Publizität zum richtigen Zeitpunkt, findet Graf.
Greenpeace hat eines der wichtigsten Themen verloren, nämlich das Thema der Atomenergie in der Schweiz. Die Atomenergie ist kein Kampffeld mehr, sondern mehr ein Thema für die Politik an den runden Tischen. Und dort spielt Greenpeace und der Aktivismus von Greenpeace eine geringere Rolle.
Die große globale Kampagne gegen Ölbohrungen in der Arktik und für die Freilassung der verhafteten 30 Aktivisten in Russland. Diese große globale Kampagne bringt Greenpeace nun zurück ins Gespräch. Zehntausendfach wurden und werden Bilder der Aktion im Internet und in sozialen Medien herumgereicht und das wirkt.
Ein Klick ist ein erster Kontakt mit einer Organisation wie Greenpeace. Einige Leute werden vielleicht nur auf Facebook Informationen zur Kampagne scheren, aber sie haben den Namen Greenpeace schon gehört. Sie wissen, dass es für eine Organisation steht, die eben solche Aktionen macht. Und gerade jüngere Leute sind natürlich die Spender von morgen.
Sagt Kampagnenexperte Graf. Er erwartet, dass sich die Aktion auszahlen werde für Greenpeace. Die zweitgrößte Umweltorganisation hinter dem WWF war immer schon Meisterin des Marketings und sie lässt sich das etwas kosten. Greenpeace gebe viel von ihrem Budget fürs Marketing aus, sagt Martina Ziegerer, die Geschäftsführerin der Stiftung CEVO. Sie prüft und zertifiziert Hilfswerke.
Hilfswerke, die das Zewa-Gütesiegel haben und im Natur- und Umweltschutzbereich tätig sind, haben im Durchschnitt 11% Mittelbeschaffungskosten und da liegt Greenpeace darüber.
Greenpeace hat kein Zewa-Gütesiegel und würde es, wenn, dann höchstens knapp erhalten, sagt Ziegerer. Greenpeace-Kampagnenleiter Christian Engeli sieht es anders. Greenpeace leite einen Teil der Kampagnengelder weiter an die Zentrale in Amsterdam. Das schließe ein Zewa-Gütesiegel aus. Engeli verteidigt die Aktion von Basel. Sie sei mehr als ein bloßer Marketing-Gag.
Uns geht's nicht ums Spektakel, es ist keine Selbstinszenierung.
Die Arktis-Kampagne sei ein auf Jahre angelegter Schwerpunkt. In der Schweiz jedenfalls ist Greenpeace zurück in den Schlagzeilen, nachdem die Aktivisten ausgerechnet mit dem Atomausstieg etwas in Vergessenheit geraten waren.
Info 3 Abend.
Die Arbeit kann losgehen. 20 Chemiewaffeninspektoren sind in Syrien eingetroffen. 10 Monate haben sie Zeit. Bis nächsten Sommer müssen alle syrischen C-Waffen und Produktionsanlagen zerstört sein. Und dieses Abrüsten müssen sie überwachen. Eine heikle Sache. Fredrik Steiger.
Bisher sorgte die internationale C-Waffenbehörde in Den Haag nie für Schlagzeilen. Doch nun steht die OPCW auf einmal voll im Scheinwerferlicht. Man mobilisiere sämtliche Ressourcen, sagt ihr Chef Ahmed Üzümcü.
The resources of the OPCW have been placed at his disposal.
Seit heute in Syrien aktiv sind die ersten 20 Experten. Am Ende sollen es gegen 100 sein. Das ist nötig, denn die Zeit drängt und die Herausforderung ist enorm. Als erstes überprüfen sie die syrischen Angaben über Zahl, Art und Lagerorte der C-Waffen. Bis Anfang November sollen dann die Produktionsstätten zerstört sein, gesprengt, zertrümmert, mit Panzern plattgewalzt oder mit Beton ausgegossen. Darauf folgt die Vernichtung der Vorprodukte. Solche gibt es in Syrien in Mengen. Erst zuletzt beginnt die schwierigste und gefährlichste Aufgabe, die Zerstörung der waffenfähigen Giftgasarsenale. Noch ist offen, ob die C-Waffen gesammelt und außer Landes geschafft werden müssen, was riskant ist, oder ob etwa aus Russland oder den USA C-Waffen-Vernichtungsanlagen in Syrien aufgebaut werden. Die Inspektoren hängen ab von der Kooperationsbereitschaft des Regimes. Bashar al-Assad versicherte zwar im US-Sender Fox News treuherzig:
Of course, when we are part now of this agreement, we have to agree on that chapter, on getting rid of all these.
Syrien halte sich an Abkommen und wolle wirklich seine chemischen Kampfstoffe vernichten. Assads Sicherheitskräfte müssen außerdem die Inspektoren schützen. Eine eigene Schutztruppe oder UNO-Blauhelme hätten sie nicht, sagt der OPCW-Chef. Besonders heikel würde es, falls sich Produktions- oder Lagerstätten in umkämpften Gebieten befänden. Scott Cairns, ein Inspektor mit Felderfahrung, sagt:
Usually in activities like this, the team is under immense pressure. And when a team is under immense pressure, it will either crack or.
In solchen Situationen stünden die Equipen unter enormem Druck. Entweder brechen sie zusammen oder sie wüchsen zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen. Die OPCW kommt nicht ohne zusätzliche Hilfe aus. Auch die Schweiz, die über C-Waffenexpertise verfügt, hält sich bereit. Außenminister Didier Burkhalter:
Wir könnten die Leute, die das machen sollen, dort in Syrien ausbilden. Das können wir in der Schweiz. Wir werden schauen, was sie wirklich brauchen. Vielleicht brauchen sie auch eine Verstärkung in Den Haag. Vielleicht braucht man auch einen Fonds.
Denkbar ist auch, dass Schweizer Experten in Syrien selber aktiv werden. Ressourcen bieten auch die USA und Russland an, die Paten des Genfer Abkommens über die syrische C-Waffenvernichtung. Alle wissen, wenn dieses Ziel verfehlt wird, rückt eine diplomatische Lösung für Syrien erst recht in weite Ferne.
Info 3, auch im Netz zu finden unter srf.ch. Heute im Studio Karim Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.